Hörenswertes, Ihr Podcast aus dem Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
Ja, vielen Dank und hallo liebe Gäste. Herzlich willkommen hier im Kulturhaus Dachröden und zum Literaturfestival Erfurter Frühlingslese. Schön, dass Sie alle so zahlreich heute Abend erschienen sind. Ja, die heutige Veranstaltung richtet sich an alle, die an die Bedeutung von Wahrheit glauben. Es wird heute um investigativen Journalismus gehen und darum, sich einzumischen. Vor über 10 Jahren startete Korrektiv mit 7 Mitarbeitenden. Heute arbeiten mehr als 180 Menschen für das größte gemeinwohlorientierte Medienhaus im deutschsprachigen Raum. Unser heutiger Gast, Justus von Daniels, ist Chefredakteur der Rechercheredaktion von Korrektiv und wird uns heute das Buch Die Korrektiv-Story vorstellen. Darin wird erzählt, wie Korrektiv entstanden ist und welche bedeutenden Recherchen und Themen das Team in den letzten Jahren aufgedeckt hat. Dabei geht es natürlich um investigative Enthüllungen und gesellschaftliche Missstände. Also es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Es gibt vor allen Dingen auch Einblicke in die Arbeit der JournalistInnen und vor allen Dingen auch, was ich sehr interessant fand, die Herausforderungen von investigativer Arbeit. Das Gespräch moderiert heute Abend Niklas Wagner. Er ist der Akademieleiter des Katholischen Forums in Land Thüringen und langjähriger Kooperationspartner von uns. Ich freue mich auf das Gespräch und wünsche uns jetzt allen einen interessanten Abend und bitte Sie nochmal um einen kräftigen Applaus für Justus von Daniels und Niklas Wagner.
Vielen Dank, Juliane, für die freundliche Begrüßung und auch von meiner Seite einen schönen guten Abend Ihnen allen. Ich darf die Biografie, die du vorhin schon angerissen hast, von Justus von Daniels noch ein wenig ausführen. Er ist 1978 in Hannover geboren. Sie studierten Jura, und zwar in Leipzig, Budapest und Berlin. 2008 schlossen sie ihre Promotion an der Humboldt-Universität in Berlin ab, mit dem Titel Religiöses Recht als Referenz, jüdisches Recht im rechtswissenschaftlichen Vergleich. 2009 wurden sie dafür mit dem Humboldt-Preis der Humboldt-Universität ausgezeichnet. Nach dem juristischen Referendariat haben sie dann einen biografischen Schwenk sozusagen gemacht oder beruflichen Schwenk Richtung Journalismus. Sie waren als freier Journalist bei der Zeit und dem Tagesspiegel tätig und sind seit 2015 bei Korrektiv, zunächst als Investigativreporter und seit 2019, wie schon erwähnt, als Chefredakteur. Einige beispielhafte Projekte aus dieser Zeit möchte ich nennen. Aus 2017 die Bürgerrecherche Wem gehört Hamburg zum Immobilienmarkt. 2018 und 2019 waren sie mit dem Aufbau von Korrektiv Lokal, dem Netzwerk für kollaborativen Lokaljournalismus, befasst. Und sie haben koordiniert die Recherche Geheimplan gegen Deutschland, die 2024 veröffentlicht worden ist und auf die wir im Gespräch auch nochmal zu sprechen kommen werden. Auch 3 Beispiele von den Auszeichnungen und Nominierungen, die Sie bekommen haben. 2021 war es die Chefredaktion des Jahres, zusammen mit Ihrer Kollegin Olaya Argueso. 2016 wurden Sie im Team durch den Reporterpreis ausgezeichnet. 2020 waren Sie nominiert für den Nannenpreis, heute den Sternpreis. Ja, Sie haben mit Jura angefangen. Was hat Sie denn von der Juristerei zum Journalismus gebracht?
Also erstmal vielen Dank für diese Biografie. Was hat mich dazu gebracht? Also ich wollte eigentlich tatsächlich immer schon Journalist werden und hatte mir überlegt, wie mache ich das? Und ich hatte ein Elternhaus, da gab es immer eine Zeitung, also die Tageszeitung, und es gab die Zeit. Und ich fand es immer faszinierend, wie sich meine Eltern tatsächlich über Artikel aufregen konnten. Und ich dachte mal, meine Güte, die Macht des Wortes, ja, also was für Emotionen können Worte in Menschen hervorbringen? Und ich fand das faszinierend. Ich habe dann selber sehr viel Zeitung gelesen und habe dann tatsächlich überlegt, wie komme ich da hin? Und dann stand so ein bisschen die Frage, was studiert man, welchen Weg geht man? Und ich habe mich dann so ein bisschen orientiert an Journalisten, die eigentlich eine eigene Berufsausbildung hinter sich hatten. Das fand ich irgendwie gut. Also ob die jetzt Mediziner waren oder Biologen oder Juristen, oder das fand ich irgendwie interessanter als jemand, der sagt, ich habe jetzt irgendwie Journalistik studiert und Geschichte und dann noch ein Volontariat gemacht. Und deswegen habe ich Jura studiert, weil ich dachte, da hat man dann irgendwie so ein Fundament. Habe dann aber unterschätzt, was für ein langwieriges Studium das ist. Und dass das wirklich dann ja 7 Jahre dauert im Endeffekt und dann diese Prüfungen und so. Und war dann irgendwann so alt, dass ich dachte, jetzt komme ich da gar nicht mehr rein. Also dann war ich irgendwann 27 und habe dann hier und da mal ein Praktikum gemacht bei einer Zeitung, aber war wirklich nicht attraktiv für Zeitungen. Und habe dann sehr mühsam gelernt, in einen Markt damals zu kommen, der eigentlich gesättigt war. Also die, eigentlich war das so die erste oder die zweite Journalismuskrise. Es gab eigentlich keine Stellen und auch die Hospitanzen, die ich gemacht habe, die endeten dann immer mit, naja, das ist ja schöne Arbeit, die du gemacht hast, wir brauchen dich jetzt aber gerade nicht. Also der Weg sozusagen es war insofern kein Weg vom Jurastudium zum Journalismus, sondern eigentlich das Jurastudium war so eine Durchgangsstation, die nachher total spannend war, weil ich eben auch da promovieren konnte. Aber der Weg war eigentlich, also es war eigentlich ein schöner Weg, also ein schöner Moment dann zu merken, okay, jetzt bin ich Journalist geworden, obwohl ich Jura studiert habe.
Sie haben bei Korrektiv als Investigativreporter angefangen. Wie sieht denn so der Alltag eines Investigativreporters aus?
Ja, wir sind natürlich ständig unterwegs mit so einer Lederjacke und erleben.
Wir sprechen völlig klischeefrei.
Erleben ständig im Feld 1000 spannende Sachen. Genau, das Gegenteil ist natürlich der Fall. Wir sitzen in den größten Teil unseres Tages sitzen wir tatsächlich in einem Büro. Und das ist immer der Ausgangspunkt einer Recherche. Der Ausgangspunkt ist immer, dass man im Büro sitzt, dass man entweder selber über Themen nachdenkt, die in der Gesellschaft offensichtlich gerade wichtig sind. Sie haben es vorhin schon angesprochen, die Wohnungskrise vor ein paar Jahren in sehr, sehr vielen Städten, wo man dann sozusagen vom Schreibtisch heraus versucht, mal ein Thema aufzugreifen, zu überlegen, okay, wie können wir das mal anders angehen als sonst. Oder man sitzt im Büro und wartet darauf, dass einem ein Hinweisgeber irgendwie kommt und sogenannte Whistleblower, nicht? Dass Leute so eine E-Mail schreiben, sagen, hier, ich habe einen Riesenskandal. Das sind meistens E-Mails, die sehr, sagen wir mal, kleine, alltägliche Probleme auch betreffen, nicht? Wo Leute dann denken, ihr Leben ist der größte Skandal. Da muss man dann sehr freundlich zurückschreiben. Aber es gibt tatsächlich Leute, die wirklich etwas entdeckt haben, die sagen, ich bin hier Teil einer Firma oder erlebe etwas in meinem Umfeld. Und das ist natürlich der Moment, wo wir hellhörig werden und wo wir dann sozusagen dann von unserem Büro aus dann auch schon auch losgehen. Also das heißt, wir machen ganz normal, also arbeiten eigentlich so, wie Journalisten eben so arbeiten. Man ist eben viel, macht eben viel sozusagen vom Schreibtisch aus. Interessant wird es dann für den Investigativjournalisten, wenn man merkt, da ist eine Spur, da ist eine Fährte, wo man merkt, da ist was, das muss ich jetzt beweisen. Das ist ja wie in der Wissenschaft auch, man hat eine Hypothese. Ja, am Anfang steht immer eine Hypothese, und von der man sich nicht ganz sicher sein kann, ob es am Ende wirklich eine ist. Also ob sich das wirklich dann herausstellt als richtig. Und das ist eigentlich so der Moment, der mir dann oder der uns eigentlich dann immer auch so einen Kick gibt. Also es ist eben nicht ein Berichtsjournalismus. Wir gehen nicht zu einer Pressekonferenz und berichten dann über die Pressekonferenz. Auch wichtig, können wir auch vielleicht später nochmal drüber sprechen. Sondern wir gehen einer These auch hinterher und gucken, ob da was ist. Und je mehr Spuren sie verfolgen und dann Dokumente einsammeln oder Belege einsammeln, desto interessanter wird das dann. Und irgendwann kommen die Kollegen dann zurück und sagen, ich glaube, ich habe hier was Großes und das würde ich jetzt gerne aufschreiben und dafür hätte ich jetzt gerne ganz, ganz viel Platz. Und dann begegnen sie sozusagen einer Leser und einer Hörerschaft, die sagt, ich habe aber sehr wenig Zeit. Kann ich das bitte auch mal in 2 Minuten verstehen? Und das ist dann der Moment, wo ich sozusagen als Chefredakteur ins Spiel komme und leider den Kollegen immer sagen muss, du musst dich kurz fassen.
Sie haben vorhin schon das Stichwort Recherchen gesagt. Im Buch hier, die Korrektiv-Story, sind ja etliche Beispiele davon gebracht. Vielleicht lassen Sie uns mal in eins genauer reinschauen. Und zwar die Recherche, mit der Sie sozusagen bei Korrektiv eingestiegen sind, beziehungsweise die 2 Tage vor Ihrem Einstieg da gerade veröffentlicht worden ist. Es geht um den Flug MH17.
Ja, vielleicht erinnern sich einige von Ihnen noch. Das war 2015. Und es gab eine, ich weiß gar nicht, das rutscht hier so ab. Ach nee, das ist hier ein bisschen, also, ja. Also der Flug MH17, das war dieser Flug der Malaysia Airlines, der über dem Gebiet der Ukraine abgeschossen wurde. Und ich kam tatsächlich gerade zu Korrektiv hatte meinen Vertrag unterschrieben und da war gerade diese Geschichte erschienen und die hatte eine unfassbare Wucht, die ist dann auch zusammen mit dem Spiegel veröffentlicht worden. Und ich lese mal ganz kurz ein Exzerpt, wie es überhaupt zustande kam. Und ich glaube, da wird nochmal deutlich, wie bei uns sozusagen Reporter gefunden und eingesetzt werden. Niemand schießt aus Versehen ein Flugzeug vom Himmel, in diesem Fall eine Boeing 777-200ER, von der Gesellschaft Malaysia Airlines aus Amsterdam nach Kuala Lumpur geschickt. 298 Menschen saßen darin. Zwei Drittel von ihnen Niederländer, 43 Malaysier, 4 Deutsche auch. Die Flugnummer MH17. Für so einen Schlag braucht es Vorbereitung. Es braucht den unbedingten Willen zu morden und das Vermögen, es auch zu tun. Der Urheber dieses Verbrechens musste die Gegend zu der Zeit des Abschusses kontrolliert haben. Sonst kann man keine Raketen auf Jets in 10.000 Meter Höhe abfeuern. Wir brauchten einen Reporter, der Russisch sprach, gut mit Menschen umgehen konnte und sich in Krisengebieten zu bewegen wusste. So einen kannte ich zum Glück. Wenn ich sage, dann meine ich hier den Autor des Buches, das ist nämlich mein Verleger, David Schrafen. Also Sie müssen sich jetzt ein anderes Ich noch vorstellen vor Ihrem inneren Auge. Markus Benzmann hatte sich nach unserer gemeinsamen Zeit in Bischkek als freier Korrespondent in Zentralasien etabliert. Markus war in Zentralasien immer dort, wo es brannte. Er lebte Aufstände und Revolutionen. Am 13. Mai 2005 wurde er zusammen mit seiner späteren Ehefrau, der usbekischen Journalistin Galima Bukhabaeva, Augenzeuge des Massakers von Andijan. Usbekische Sicherheitskräfte schossen damals wahllos in eine tausendköpfige Menschenmenge. Markus konnte in einen Straßengraben flüchten. Eine Kugel durchschlug den Rucksack seiner Frau. Nach der Berichterstattung in Usbekistan mussten Galima und Markus das Land verlassen. Das Fernsehen bezeichnete sie als Informationsterroristen. Sie gründeten eine Exilzeitung für Usbekistan. Im Januar 2008 überfielen Unbekannte Markus in der kasachischen Hauptstadt Astana. Die Täter schlugen ihn zusammen, raubten ihn aus und ließen ihn bei Temperaturen von minus 30 Grad an einer Straße am Stadtrand liegen. Markus erlitt einen Kieferbruch, weitere Kopfverletzungen und schwere Erfrierungen an mehreren Gliedmaßen. Er musste nach Deutschland ausgeflogen werden. Sein Gesicht wurde in Bochum mit Hilfe von Titan wiederhergestellt. Nun boten wir ihm die Gelegenheit, für eine Recherche ins Feld zu gehen. Ich erzählte ihm von dem Plan, herauszufinden, wo genau der Flug MH17 abgeschossen hatte. Ich vertraute Markus bedingungslos. Er würde egal wohin fahren, um diese Frage zu beantworten. Er würde jede Hürde überwinden. Was soll ich sagen? So wurde Markus Korrektivreporter. Wenig später bereitete er seine Reise in die ostukrainischen Kriegsgebiete vor. Im Herbst, als das mediale Interesse an dem Absturz abnahm und vor Ort keine Reporter mehr zu vermuten waren, näherte sich Markus dann gemeinsam mit einer ukrainischen Helferin und einem Fahrer dem Abschussgebiet. Am Ende entstand der Bericht MH17, die Suche nach der Wahrheit. Seine Länge war wohl gerade noch zumutbar. Als Lesezeit gaben wir rund 35 Minuten an. Wir konnten das Motiv des Abschusses erklären und die vermutlichen Täter zeigen. Es wurde einer unserer größten journalistischen Erfolge.
Das als ein erster Eindruck aus dem Buch. Wenn ich nochmal drauf schaue, MH17, die Recherche, das Ergebnis können Sie dann gerne nachlesen, sofern Sie das noch nicht getan haben. Und Sie steigen da quasi direkt ein, zwei Tage danach. Wie war das für Sie, da bei Korrektiv einzusteigen?
Ja, man muss sich vorstellen, Korrektiv ist 2014 gegründet, das hatten Sie eben schon gesagt. Das war so ein ganz, ganz junger, neuer Haufen. Das war so ein Büro, was gemietet wurde, das war so ein bisschen so eine WG. Also wenn man so in die Küche kam, das hatte schon sehr WG-Feeling, wenn man die Spülmaschine geöffnet hat. Da saßen aber dann 7 total motivierte Leute, so ganz unterschiedliche Menschen. 2 hervorragende Datenjournalisten, die sich auskannten. Die konnten dann, das nennt man Datenscrapen, die konnten dann Tausende von Internetseiten in Sekunden oder Stunden runterladen. Da saßen dann eben so Reporter wie Markus Benzmann, also sozusagen so altgediente oder ältere, ich war damals noch gar nicht so alt, aber aus meiner Sicht erfahrene Reporter, die viel erlebt hatten. Und es saßen eben so ein paar jüngere Journalisten, die auch eben so ein bisschen aus anderen Feldern kamen. So, und da wurde eine Redaktion aufgebaut, da wurde nachgedacht, okay, was machen wir eigentlich anders? Ja, also Sie hatten das ja schon angedeutet, wir sind ein gemeinnütziges Medienhaus. Ja, die Idee hinter Korrektiv ist zu sagen, wir versuchen in eine Lücke zu gehen, die der Journalismus hinterließ, nämlich neben dem ganzen tagesaktuellen Journalismus, neben dem TV-Journalismus, Zeit für Recherchen zu haben und wirklich nachzudenken, was betrifft denn die Leute? Wie können wir Recherchen und das, was Menschen sozusagen im Alltag betreffen, wie können wir das so zusammenbringen, dass investigativer Journalismus tatsächlich in der Lebenswelt der Menschen auch stattfindet? Also lauter so abstrakte Fragen. Und das fand ich natürlich super spannend. Ja. Es war wirklich so ein Aufbruch, von dem man noch nicht genau wusste, wie weit er geht. Damals hieß es immer, wenn wir so Redaktionssitzungen haben, dann waren wir dann am Anfang 7, dann waren wir irgendwann 10 Leute. Und da hieß es immer, wir sind ein kleines Boot und wir müssen gucken, dass wir nicht so schnell umgeworfen werden. Wir sind im großen Meer und der Wind tost. Und wir sind noch so klein, dass wir nicht genau wissen, sind wir in 2 Jahren, in 3 Jahren dann noch da? Oder sind wir gewachsen? Und das ist natürlich jetzt im Nachhinein, ist es natürlich eine unglaubliche Geschichte, muss ich sagen, da von Anfang an sehr dicht dabei gewesen zu sein und dann natürlich auch die Möglichkeit gehabt zu haben, so Ideen, die da so im Raum stehen, mal zu überlegen, okay, lass uns das mal ausprobieren. Ich nehme mir mal eine Idee, ich versuche das mal. Und für mich eine Rechercheart war immer die Form des Beteiligungsjournalismus. Also wie kriegen wir es hin, dass wir mit Menschen gemeinsam tatsächlich Recherchen machen können. Und das war ein völlig neues Gebiet und da irgendwie dabei zu sein, das war wirklich aufregend.
Sie haben eben schon angedeutet, wir sind als kleines Boot gestartet bei Korrektiv. Bei 7 Mitarbeitenden kann ich mir das vorstellen. Welche Schiffsklasse sind Sie denn im Moment unterwegs?
Ja, ich bin jetzt kein Segler oder so, aber es ist so, sagen wir mal so, ich würde es mal so beschreiben. Also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie ein toller großer Frachter jetzt auf einmal geworden sind, zumal Frachter jetzt auch nicht gerade die besten Zeiten haben, würde ich jetzt mal das Bild gar nicht erst nehmen, sondern ich würde tatsächlich sagen, wir sind viele stabile Boote. Also Korrektiv ist auch mehr als das, was viele Leute so außen wahrnehmen. Also viele nehmen uns natürlich wahr, sozusagen mit Recherchen, ne? Und aus unterschiedlichen Bereichen. Also wenn sie sich für soziale Fragen interessieren, dann haben sie vielleicht mitbekommen, wir haben vor Jahren schon einen großen Schwerpunkt zum Thema häusliche Gewalt gemacht. Wenn sie sich für Klimajournalismus interessieren, haben sie vielleicht schon mal mitbekommen, dass wir viel auch zum Thema Klima und Energie machen. Geheimplan gegen Deutschland. Also wir haben natürlich, werden wir verknüpft mit Themen. Aber Korrektiv ist viel mehr. Wir machen eben auch ganz viel Medienbildungsprogramme. Wir haben eine eigene Abteilung, die macht nur Fake News Bekämpfung. Da geht es nur um das Aufdecken von Desinformation beziehungsweise auch Einordnen, was da manchmal als Desinformation wirkt, wo man dann sagt, ist aber vielleicht sogar gar keine. Und wir machen Fortbildung, wir haben ein eigenes Fortbildungsprogramm für Journalismus selber, das nennt sich Reporterfabrik. Wir haben eine Jugendredaktion. Also wir haben so ganz viele Boote und das Schöne ist, dass ich jetzt sagen würde, nach 10 Jahren, die sind alle relativ stabil und sind auf Kurs. So, also wenn Sie mich nach der Schiffsklasse fragen.
Bleiben wir mal kurz beim Thema Fake News. Die Faktencheck-Redaktion, wie erfolgreich ist die denn?
Ja, wie meinen Sie das? Also wenn ich den echten Erfolg bemessen würde, würde ich natürlich sagen, wie viele Menschen sind aufgeklärt, mit Desinformation umgehen zu können. Das wäre tatsächlich der größte Erfolg, den diese Redaktion haben könnte. Wir sind damals gestartet, das war nachdem Korrektiv gegründet war. Korrektiv hatte am Anfang das Gefühl, sozusagen so diese Marschroute, wir machen irgendwie investigativen Journalismus. Dann kam der Brexit und Trump. Und das war so der Moment, wo tatsächlich bei uns umgedacht wurde und wo bei uns gesagt wurde, nee, wir müssen was komplett Neues entgegensetzen, Fakten recherchieren und auf diese ganz bewusst gestreuten Falschinformationen reagieren. Und das war der Punkt, wo dann tatsächlich die Idee entstand, eine Faktencheck-Redaktion zu gründen. Das hört sich jetzt irgendwie gar nicht mehr so ungewöhnlich an, aber das war im Jahr 2016, da war es total Merkwürdiges. Das heißt, man musste erstmal Leute suchen, die bereit waren zu sagen, ich als Journalist werde jetzt Faktenchecker. Was sind das eigentlich überhaupt? Nach welchen Standards arbeiten wir? Und das ist, daraus ist im Grunde dieses Team entstanden. Das sind mittlerweile 10 Leute. wenn man danach bemisst, dass 10 Leute tatsächlich Faktenchecks machen können, ist das ein Erfolg. Aber was uns umtreibt, ist immer wieder und was uns auch tatsächlich beunruhigt, ist diese unfassbare Menge an Desinformation, der man gar nicht Herr werden kann. Also wenn die sich angucken, die gucken sich dann immer an, nicht nur irgendeine Information, die im Netz kursiert, sondern sie gucken sich an, wo gibt es Informationen, die nach Desinformation aussehen, die besonders oft geteilt werden, besonders oft zitiert werden, in bestimmten Medien sehr stark nach oben gezogen werden, um zu sagen, okay, das ist eine relevante, das hat eine gewisse Relevanz. Und dann versucht man natürlich, diese Desinformation einen Faktencheck entgegenzusetzen. Und das sind wirklich sehr, sehr gut recherchierte Artikel, die auch in der Tat wirklich zu 0,01% überhaupt angreifbar sind. Es gab, glaube ich, einen Gerichtsfall, den wir dazu mal hatten. Aber wen erreichen wir damit? Wie viele Leute erreichen wir damit? Wie viele Leute gehen mit einem Faktencheck dann auch weiter in ihrem Kopf und sagen sich, ah, das ist ja mal interessant, wie kann ich denn selber ein Gespür sozusagen entwickeln, wie ich Desinformation auf die Spur komme? Oder wie kann ich auch selber in meinem Umfeld, das ist ja die größte Schwierigkeit, in meinem Umfeld eine Gesprächsatmosphäre herstellen, wo man über Desinformation spricht, ohne sofort in so einen Argumentationsclash zu geraten, nicht? Wo man sich dann nur so gegenseitig vorwirft, aha, deine Information ist ja Desinformation, nein, deine. Wie schafft man es, eine Atmosphäre zu kreieren, wo man so ein Gespräch führen kann? Das sind ganz wesentliche Teile, deswegen sage ich, wir machen auch Medienbildung, wo wir genau sowas auch versuchen zu vermitteln. Und deswegen Erfolg hat die Faktencheck-Redaktion erst, wenn Desinformation kein Thema mehr ist, also kein gesellschaftliches Thema mehr.
Auf dieses Thema Medienbildung werden wir auch nochmal zu sprechen kommen. Jetzt würde ich nochmal zurück zu einer Recherche kommen, die Sie auch schon angesprochen hatten. Nehmen Sie uns doch mal mit in das Korrektivbüro am 10. Januar 2024.
Als wir die Geheimplanrecherche über Potsdam veröffentlicht haben. Ja, wir sind ja Journalisten und versuchen, Sachen aufzudecken. Und dann gab es diese Recherche, von der wir ahnten im Vorfeld, dass die eigentlich eine ziemliche Wucht haben müsste in der Politik. Was wir uns gedacht haben ist, das kann doch nicht sein, dass wir tatsächlich über ein Treffen berichten, wo sehr harte rechtsradikale Menschen sich treffen, Thesen besprechen mit Menschen, die eigentlich so tun, als wären sie gar nicht so rechtsradikal. Und AfD-Politikern, die zumindest nach außen hin den Anschein sogar noch haben, sie wären eher von der nicht rechtsradikalen Sorte der AfD. Das müsste eine politische Wucht haben. Das heißt, wir sind am 10. Januar in die Redaktion gefahren und wussten, das wird auf jeden Fall eine große Geschichte. Es wird eine Geschichte, die uns auf jeden Fall auf eine andere Wahrnehmungsstufe heben wird. Und wir hatten dann morgens 2 Anfragen zu Interviews und ich hatte meine Kollegin, Chefredakteurin, wir sind zu zweit, haben gesagt, okay, hier pass auf, die eine Anfrage machst du, die andere mache ich und dann gucken wir mal, was so passiert und dann so. Und das war eben morgens um 9 und abends um 20 Uhr hatten wir, glaube ich, beide 20 Interviews je geführt. Und das war ein Tag, der tatsächlich alles verändert hat, also der uns tatsächlich sehr stark verändert hat und dann ja auch ganz viel in der Gesellschaft verändert hat. Das war eine Wucht, die konnten wir gar nicht, also damit konnten wir gar nicht, das konnte man sich gar nicht vorstellen. Also wenn man Journalist ist, dann denkt man sich, okay, ich veröffentliche diesen Artikel und dann gibt es eine Reaktion, Alice Weidel, und die wird dann sagen, ja, ich muss hier meinen Mitarbeiter entlassen und dann geht man nach Hause. Und dass dann 3 Tage später die ersten Demos dann kamen, wo dann nicht nur 5.000, sondern 10.000 Menschen und das über dann diese Welle über Deutschland ging, das hatte uns überwältigt auf eine Weise, dass wir wirklich gar nicht wussten, wie wir darauf reagieren können, wie wir damit umgehen können. Und auf einmal wird man in eine Situation geworfen, wo man so ein bisschen zu einem Akteur erklärt wird. Obwohl wir immer gesagt haben, naja, Leute, also wir haben hier was aufgedeckt und wir sind die Boten einer etwas, was wir gesehen haben. Und jetzt macht uns nicht dafür verantwortlich, was in Potsdam passiert ist. Also das war eine eine irre Zeit, wo ich sagen würde, der 10. Januar, das war ein verrückter Tag. Aber die Monate danach, die haben uns sehr, sehr beschäftigt. Und im Positiven wie im Negativen, leider Gottes, eben bis hin zu sehr, sehr unschönen Bedrohungen und Beschimpfungen. Aber natürlich auch zu unglaublichen Momenten, wo wir dann auch mit vielen Menschen im Gespräch waren und gesehen haben, was das auch auslöst und für Auswirkungen hat. Ja.
Eine dieser Auswirkungen war ja ein Urteil des Landgerichts Berlin II von letzter Woche. Bringen Sie uns kurz auf den aktuellen Stand. Wie ist der da? Worum ging es da?
Oh ja, ich bin immer noch extrem überrascht, muss ich sagen. Wir haben tatsächlich, muss man dazu sagen, wir haben vor einer Woche einen Fall verloren. Vor dem Gericht in Berlin. Und das ist wirklich irre. Also ich will das ja gar nicht lange ausholen, aber man muss sich nur einmal vorstellen. Es gibt tatsächlich eine Kanzlei, die mit zwei Teilnehmern dieses Treffens seit 2 Jahren versucht, uns vor Gericht zu zerren und immer wieder einzelne Aussagen aus unserer Recherche in Frage zu stellen. Und wir haben damals gesagt, okay, wir waren darauf vorbereitet, dass was kommen wird. Und wir haben sind diese Fälle reingegangen und wir haben diese Fälle nach und nach immer wieder für uns entschieden. Und gerade erst im Dezember gab es so eine Entscheidung, da hatte dieselbe Kanzlei in Hamburg einen Fall verloren. Was macht die Kanzlei? Sie nimmt dieselben Aussagen, geht vor ein anderes Gericht und erhofft sich ein anderes Urteil. Und das hat sie nun bekommen, tatsächlich. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass wir wir streiten uns um zwei Aussagen in dem Text, der ein sehr langer Text ist und der weiterhin auf der Seite steht. Und das eine Gericht hat es jetzt mal so entschieden, dieses Gericht hat es jetzt mal so entschieden und ich warte tatsächlich immer noch auf die Begründung. Also ich bin davon überzeugt, dass es wirklich eine sehr schwache Entscheidung ist, aber wir müssen das erstmal hinnehmen, müssen uns da auch dagegen wehren. Nur, was entstanden ist, ist ein Bild in bestimmten Öffentlichkeiten, die das auch gerne nutzen, die dann sagen, aha, Korrektiv hat einen Fall verloren, die Korrektivrecherche ist entlarvt, das war ja alles nur eine Lüge. Oder das sind ja alles nur Meinungen gewesen, die da irgendwie in der Recherche kolportiert wurden. Und das ist einfach nicht richtig. Die Recherche steht nach wie vor auf unserer Seite. Und ich frage mich dann bei dieser Art von Berichterstattung oder bei dieser Art von Reaktion, da frage ich mich, was für ein Impetus gibt es eigentlich, nachzuweisen, dass die Rechtsradikalen eigentlich gar nicht so rechtsradikal sind und dass das alles so harmlos war. Und uns quasi etwas zu zeigen, uns quasi eine Lüge zu überführen, die eben keine Lüge war. So, weil die Recherche steht eben weiterhin da. Und deswegen sind diese Gerichtsfälle, sagen die eben auch so viel aus über unsere Medienlandschaft oder auch unsere Gesellschaft. Weil auf einmal werden wir diese Gerichtsfälle sozusagen Teil sozusagen der Medienberichterstattung. Und wir müssen uns dann auch noch offensiv sozusagen immer wieder erklären und wehren, für etwas, was jetzt nach 2 Jahren immer wieder verhandelt wird. Und das ist sicherlich der Text, also ein journalistischer Text, der so auseinandergenommen wurde in den letzten 2 Jahren. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also wenn Sie gucken, es gibt so eine Seite, da kann man Webseiten archivieren. Die heißt dann Archive. Und da können Sie immer sehen, wie oft eine Seite archiviert wird. Ja, und bei unserer Seite, da kann man wirklich nachvollziehen, die ist in den ersten Monaten jeden Tag immer neu archiviert worden. Weil es immer Leute gab, die genau geguckt haben, haben die da was verändert, ist da irgendwas anders geworden. Und das ist also dieser Text ist quasi durchleuchtet und durchröntgt wie kein anderer journalistischer Text. Und deswegen müssen wir uns damit auseinandersetzen. Und ich bin ja Jurist, deswegen bin ich da auch angriffslustig und stelle mich auch dieser Herausforderung. Aber ich finde es wirklich mühsam, weil es immer wieder ablenkt davon, dass da ein, das muss man mal wieder so sagen, ein Rechtsradikaler, der von mehreren Gerichten als beschrieben wird, als jemand, der ein verfassungswidriges Konzept in die deutsche Öffentlichkeit getragen hat, Martin Sellner mit seinem Remigrationskonzept, der in Interviews davon spricht, 5 bis 6 Millionen könnten es sein, die als nicht assimilierte Staatsbürger aus diesem Land raus sollten. Ich meine, was sind das für Sätze, was sind das für Dimensionen? 6 Millionen. Also das ist alles so wirr und so krass. Und darüber haben wir auch berichtet. Ja? Und das gerät dann immer in den Hintergrund, wenn man sich dann in diese gerichtlichen Scharmützel begibt. So, jetzt ist es so, und ich war bei dieser Gerichtsverhandlung selber anwesend, und als Jurist sage ich natürlich, ich respektiere das Gericht, und das tun wir auch. Und deswegen gehen wir vor die nächste Kammer jetzt, in die Berufung, und ich bin mal gespannt.
Die juristischen Verfahren sind, glaube ich, das eine, was Sie seit der Veröffentlichung des Geheimplans gegen Deutschland begleitet. Das andere sind natürlich auch, Sie haben es vorhin schon mal angedeutet, Beschimpfungen. Ich zitiere mal, wenn auch eher ungern, aus einem Blogbeitrag der AfD aus dem Januar 2024. Zitat Beginn: Schmutzwerfer und linke Extremisten, die unter dem Deckmantel des Journalismus ihre Propaganda verbreiten, müssen in ihre Schranken gewiesen werden. Ausrufezeichen. Zitat Ende. Was machen solche Drohungen mit Ihnen?
Ja, da war noch ein Bild eines Kollegen von mir über den Post. Müssen in ihre Schranken gewiesen werden. Wir hatten dann auch mal einen Tweet von Beatrix von Storch, relativ bekannte AfD-Politikerin. Die hatte dann einfach sich da vor die Kamera gesetzt und gesagt, nur mal so, Korrektiv sitzt in der Singerstraße 109 in Berlin. Ich habe das nur mal so gesagt, da sind die. Ja, und das nennt man eigentlich Dog-Whistling in der modernen Sprache. Das nennt man eben, also als würde man mit der Hundepfeife eben leise pfeifen. Und die, die das hören wollen, die hören das. Das heißt, die sich sozusagen animiert fühlen, dann im Zweifel mit Bedrohungen, Beschimpfungen weiterzumachen oder sogar dann auch noch zu unserer Redaktion zu kommen und uns dann bedrohen zu wollen, könnten sich animiert fühlen. Wir hatten auch solche Fälle, dass Leute dann bei uns vor der Redaktion waren und dann auch wirklich tagelang, tagsüber zumindest, dann nicht weggingen. Die haben uns dann so aufgelauert. Das war sehr unangenehm. Wir, die das sozusagen für die Recherche verantwortlich waren, die Recherche gemacht haben, wir waren einigermaßen darauf eingestellt, dass sowas kommen kann. Wir wussten das auch von Kollegen, von Kolleginnen, die immer wieder in diesem Umfeld, gerade in diesem neurechten Vorfeldorganisationen, also ich meine jetzt wirklich nicht die AfD, sondern wirklich die hartrechten Organisationen dahinter, recherchieren, die auch ständig mit solchen Bedrohungslagen umgehen müssen. Und das, was wir an E-Mails bekommen haben, das würde ich auch wirklich ungern vorlesen wollen hier. Was mich wirklich beschäftigt hat, war, dass das dann natürlich auch die Organisation als Ganzes betrifft. Das heißt, auch Leute, die gar nicht an der Recherche beteiligt waren, auch zu uns kamen und sagten, naja, wir sind da jetzt auch mit gemeint. Was mache ich denn? Was für Vorsichtsmaßnahmen muss ich denn jetzt hier treffen? Dass ich mich ja aus dem Melderegister habe streichen lassen oder dass wir in den ersten Wochen tatsächlich andere Wege nach Hause gesucht haben. Das klingt jetzt alles wild, aber das haben wir dann halt gemacht, aus Vorsicht. Aber wir haben dann nicht bedacht, dass da natürlich auch Leute sitzen bei uns in Bottrop oder in Essen, wo wir auch bestimmte auch Büros haben, die überhaupt nichts mit der Recherche zu tun haben, die auch nur Wochen vorher überhaupt mitbekommen haben, dass wir das rausbringen. Die sagten, bei uns an der Scheibe kleben auf einmal Aufkleber drauf. Ja? Und damit mussten wir umgehen, sozusagen aus der Verantwortung heraus. Und das ist natürlich sehr, sehr unangenehm. Es ist, dass sich mit den Gefahren oder mit den möglichen Gefahren auch fürs familiäre Umfeld auseinanderzusetzen, sehr unangenehm. Und ich finde es ehrlich gesagt also eigentlich beschämend, dass wir in einer Gesellschaft dann eben auch sind, wo man als Journalist solchen Situationen ausgesetzt wird, dass ich mich als Journalist streiten kann und dass ich mich eben mit dem Wort quasi, meinetwegen auch vor Gericht streite. Und dass man sich beschimpft und dass man in Podiumsdiskussionen irgendwie aufsteht und sagt, hier, das habe ich auch schon erlebt, ihr habt ja eh nur gelogen und so. Können wir alles ausdiskutieren. Aber dass es dann so körperlich wird und so in diese Strafbarkeit auch reingeht, ist wirklich unangenehm, weil das kann natürlich auch dazu führen, dass einige dann auch sagen, das ist mir irgendwie zu heiß, das mache ich nicht. Und dann können wir natürlich unserer Funktion nicht mehr nachkommen, nämlich zu sagen, okay, wir müssen dahin gehen, wo es wehtut und wo es eben auch, wo es wichtig ist, wo sonst keiner hinschaut. Da zieht man sich dann vielleicht auch eher mal zurück.
Stichwort Funktion, weil Sie das Wort gerade genutzt haben. Journalismus soll der Demokratie dienen, heißt es hier im Buch Seite 292. Jetzt gibt es dieses klassische Zitat, Journalismus ist sagen, was ist. Ist das ein Widerspruch?
Nein, überhaupt nicht. Das ist ein wunderbarer Satz von, ich weiß gar nicht, Rudolf Augstein hat ihn geprägt zumindest. Ein wunderbarer Satz, der uns immer noch ein Leitbild ist. Sagen, was ist. Ist klar, kurz, bündig, würde ich meinen Kolleginnen und Kollegen auch immer empfehlen. Sagt's kurz, das ist manchmal sehr eingängig. So. die Demokratie stärken oder für die Demokratie einzutreten, ich glaube, das ist eine Haltung, die eigentlich jeder Zeitung in einer demokratischen Gesellschaft innewohnt. Nur, dass sie vielleicht nicht so explizit war über Jahrzehnte. Ja, man kennt ja immer so diese Zeitung von früher, da steht dann immer so ein Dreiklang drunter. Unabhängig, überparteilich, keine Ahnung, irgendwie so in die Richtung. Und ich glaube, da ist in diesen Dreiklängen ist viel davon drin, dass wir eigentlich als freie Presse schon uns in einer demokratischen Gesellschaft verhalten und nur dort so verhalten können. Da, wo keine Demokratie ist, ist in der Regel keine freie Presse. Das ist nun mal so. Also insofern ist die Demokratie ist quasi sozusagen so der ist die Luft, die der Journalismus braucht. Und jetzt gerade leben wir in einer Zeit, in der wir in Ländern sehen, wie eben Demokratie, und ich rede gar nicht von, ob das jetzt eine liberale oder nicht liberale Demokratie ist, sondern von der Demokratie, wie wir sie kennen, wo Minderheiten geschützt werden, wo Grundrechte gewährleistet sind, wo die Menschenwürde ganz vorne steht, wo diese Rechte geschleift werden, ja, und wo abgebaut werden. Und ja, ich glaube, dass in den letzten Jahren tatsächlich dann dieses Bekenntnis gewachsen ist. Nein, wir müssen tatsächlich diese Demokratie auch stärken. Das heißt nicht, dass wir uns irgendwo parteipolitisch irgendwo verorten. Ich gehe davon aus, dass eigentlich alle Parteien in dieser Republik eigentlich auch diese Demokratie verteidigen wollen müssten. Wir wissen, dass es nicht in allen Parteien so ist. Aber insofern ist das in der Tat natürlich nochmal ein expliziteres Bekenntnis geworden in den letzten Jahren, das nicht nur wir haben, sondern dass, glaube ich, auch viele andere Journalistinnen und Journalisten sehr viel mehr zum Thema machen. Wir müssen unsere Demokratie schützen, damit wir auch sozusagen die Lebensgrundlage unserer Arbeit schützen können. Und die besten Beispiele, ich habe selber in Ungarn gelebt, die besten Beispiele liegen nicht weit von uns entfernt. Das sind eben Ungarn, das ist die Slowakei, wo zwei Journalisten vor ein paar Jahren auf offener Straße ermordet wurden, haben vielleicht einige von Ihnen mitbekommen. Wir sehen jetzt, was in den USA los ist, und insofern ist das nochmal eine andere Dringlichkeit. Also insofern finde ich es immer ganz gut, sich sozusagen nochmal diesen Dreiklang dieser klassischen Zeitung vor Augen zu führen, und weil da eben ganz viel auch von diesem Grundgedanken drinsteckt.
Trotzdem würde ich jetzt einfach mal die These in den Raum stellen, dass es die Aussage, Journalismus soll der Demokratie dienen, ja bei manchen auch so ankommen kann, Journalisten sind ja so ohnehin Aktivisten. Wo verläuft denn für Sie die Grenze zwischen Journalismus und Aktivismus?
Naja, die ist eigentlich ganz einfach. Also der Aktivist, der macht sich sozusagen, der setzt sich für eine ganz bestimmte Sache ein und möchte tatsächlich eine ganz direkte Veränderung in seinem politischen Umfeld. Und das ist auch total okay. Also jeder Aktivist ist eigentlich die Uridee sozusagen des demokratischen Sich-Einbringens. Ja, das heißt, ich habe eine bestimmte Agenda, die ich durchbringen möchte. Ich suche dafür meine Mehrheiten, oder ich suche dafür Unterstützung und lobbyiere vielleicht auch dafür und bekomme dann am Ende eine Änderung eines Gesetzes im Bundestag. So, das ist ja eigentlich das Urbild der Demokratie, und deswegen finde ich dann auch sozusagen, dass Aktivisten können sich dann eben auch verhalten, sie können sich in Parteien verhalten, sie können sich in zivilgesellschaftlichen Organisationen verhalten, und Journalismus steht da eben außen. Wir vertreten keine ganz bestimmte Sache, wir setzen uns nicht dafür ein, dass ganz bestimmte politische Anliegen irgendwie durchgebracht werden können, sondern wir sind tatsächlich dafür da, Dinge zu beobachten, Dinge auch zu benennen. Und ja, da gehört auch eine gewisse Haltung dazu. Das meine ich mit auch Haltung zur Demokratie. Also da, wo wir merken, da wird Demokratie abgebaut, da verhalten wir uns als Journalisten sicherlich nochmal stärker, weil wir dann einfach durch die Art der Themenauswahl, ja, dass wir da stärker hinschauen. Ja, wir haben einen Themenschwerpunkt, der heißt neue Rechte. Ja, wir könnten auch einen Themenschwerpunkt haben, Literatur. Das machen andere. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber wir haben eben diesen. So, aber das ist eben eine klare Trennung von Aktivismus und Journalismus, weil wir eben tatsächlich uns das anschauen und beschreiben und tatsächlich dann auch gerne mit der Beschreibung oder der Aufdeckung eines Skandals dazu führen, dass daraus eine Debatte entstehen soll. Ich bin aber nicht derjenige, der die Debatte inhaltlich anführt, sondern ich bin in erster Linie Sie, also sozusagen der Moderator, derjenige, der der sagt, lass uns über dieses Thema sprechen, lass uns das Thema in die Öffentlichkeit bringen. Ich versuche, Öffentlichkeit zu schaffen, aber nicht ein Thema durchzubringen. Das ist für mich die ganz klare Schnur sozusagen, an der ich entlang gehe, an der wir entlang gehen. Und ja, es gibt immer wieder diese Diskussion, die müssen auch geführt werden, weil es natürlich auch journalistische Erzeugnisse gibt, die sehr nach Aktivismus riechen oder die manchmal auch so gemeint sind. Das müssen wir immer wieder ausdiskutieren. Aber wir haben da eine klare Linie und ich würde sagen, ich bin da mit sehr, sehr vielen, mit den meisten Journalistenkollegen eigentlich stimme ich da überein.
Jetzt passieren im Journalismus manchmal ja auch Fehler. Wie würden Sie denn den Umgang damit beschreiben?
Tja, also Journalisten sind natürlich, die machen ja nie Fehler und geben ungern zu, dass sie was falsch gemacht haben. Nein, es ist tatsächlich so, wenn Sie eine Redaktionssitzung erleben, das ist eigentlich ganz lustig, so eine Redaktionssitzung, die kann ganz schön hart sein. Also eine Redaktionssitzung, da kommt man zusammen, einmal in der Woche, und dann gucken wir uns an, was ist in der Woche vorher publiziert worden, und dann gibt es so eine Art, wir nennen das Textkritik oder Sitekritik von Website, dass wir uns angucken, was haben wir da eigentlich gemacht. So, und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Sie loben Ihre Kollegen und hoffen auch, dass Sie in der Woche drauf selber gelobt werden für Ihren Artikel. Oder Sie sagen halt, wir gehen jetzt einmal rein, ich fand übrigens diesen Satz nicht besonders gut und ich fand die Aussage nicht sehr stark, und Sie gehen in die Kritik. Und wir eigentlich haben wir ein Autokorrektiv eigentlich im Journalismus, dass man gerne bitte hart in diese Kritik geht. Was hätte an diesem Text besser sein können? Und jeder Text kann besser sein. Wenn Sie mich jetzt fragen, wie war das mit der Geheimplan gegen Deutschland Text? Was hätte denn da besser sein können? Kann ich Ihnen auch sagen, welche Sätze ich anders hätte formulieren können, damit Sie vielleicht klarer sind in der Aussage. Also jeder Text kann besser sein, das ist immer wichtig. Und deswegen finden wir es auch wichtig, dass man bei so einer Textkritik auch sagt, was fandst du denn gut am Text, was fandst du schlecht? Also insofern gibt es diese Kritikfähigkeit, und ich glaube schon, dass wir mit uns schon auch gut in die Kritik gehen. Es gibt ja dann auch mittlerweile Medienseiten von Zeitungen, die dann auch wiederum kritisieren. Also das gibt es schon, und da muss man sich auch korrigieren. Da muss man auch mal sagen, okay, an der einen oder anderen Stelle hätten wir es eben eigentlich auch anders gemacht. Und ich glaube auch, dass es das gibt, und ich glaube auch, diese Haltung, die ja mittlerweile so ist, dass der Journalismus, irgendwie auch gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk, dass sie sich überhaupt nicht in Frage stellen und so. Ich glaube, dahinter steht bei sehr, sehr vielen ein sehr, sehr großes Engagement, irgendwie die Sachen besser zu machen. Und ja, manchmal ist ein Artikel irgendwie blöd, oder manchmal hat man wirklich das Gefühl, da wird nicht differenziert zwischen Bericht und Meinung. Das verstehe ich auch, dass man da eine Klarheit haben will, wo ist der Kommentar und wo ist der Bericht. So. Aber in der Branche gibt es schon eine große Selbstkritik, und wir erleben das auch immer, wir treffen uns auch immer wieder in so Branchentreffen, das ist dann wie so Firmenverbände, die sich treffen, so treffen sich auch die Journalisten untereinander, ja, das ist dann Spiegel, FAZ, Korrektiv und so, die sitzen dann auch zusammen und diskutieren auch hart an der Sache. Also insofern, wir sind natürlich nicht davor gefeit, dass Fehler auch mal nicht zugegeben werden, aber ich würde so ein bisschen auch dem so ein bisschen Kredit geben, dass in Medienhäusern diese Selbstkritik schon vorhanden ist. So schlecht sie ihre Lokalzeitung finden oder so blöd sie einen Korrektivartikel gefunden haben. Aber ich, ja, sehe da schon Kritikfähigkeit.
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist so ein bisschen das Idealbild oder eine Idealvorstellung, jeder wird Journalist. Jeder wird Journalistin, wir leben dann in einer redaktionellen Gesellschaft. Was genau stellen Sie sich darunter vor?
Ja, ich kann mir da selber auch gar nicht so viel darunter vorstellen. Das hat mal mein Verleger gesagt. Wir leben eigentlich schon längst in einer redaktionellen Gesellschaft. Das wiederum hat ein berühmter Medienwissenschaftler, Bernhard Pörksen, gesagt. Also das kommt eigentlich sozusagen aus der Universität. So, ist auch ein kompliziertes Wort. Aber im Kern ist da was dran. Also im Kern geht es um die Beobachtung, dass wir durch das Internet auf einmal ja alle zu Sendern werden. Ja, also jeder kann irgendwie auf Facebook, auf X, auf Instagram, auf TikTok mit 2, 3, 4 Personen darüber austauschen. Und das ist eben jetzt anders geworden. Das heißt, wir sind alle Teil der Öffentlichkeit, ohne es zu merken. Das war, glaube ich, der Befund, den Perksen hatte. Und der sagte, naja, wenn wir das mal ernst nehmen, dann müssen wir uns eigentlich zu einer redaktionellen Gesellschaft entwickeln. Das heißt, wir müssen unsere Verantwortung als Mensch erkennen, dass wenn wir etwas senden in die Öffentlichkeit, dass das gesehen wird. Das heißt, wir haben eine Verantwortung, Menschen nicht zu beleidigen. Wir haben eine Verantwortung, nicht einfach ungeprüft etwas nach draußen zu geben. Wir haben eine Verantwortung, nicht auch noch bewusst Desinformation zu beschleunigen. Und wenn man das jetzt mal einen Schritt weiter denkt, und da kommt jetzt wieder Korrektiv ins Spiel, jeder kann Journalist sein, wie können wir uns gegenseitig dazu befähigen, dass wir diese Verantwortung dann auch tragen können? Also dass ich zumindest jemand bin, der dann auf Facebook zumindest einen Kommentar mache, der auch Sinn ergibt und der vielleicht eher das Gespräch sozusagen ermöglicht und nicht den Hass einfach nur schürt. Und wir haben das dann einfach noch einen Schritt weiter gedacht. Wir haben gesagt, es gibt bestimmte Recherchen, da brauchen wir Bürgerinnen und Bürger, weil die viel mehr wissen. Und wir brauchen sie nicht nur als Hinweisgeber, sondern wir wollen sie auch integrieren in unsere Recherche. Wir wollen sie mit reinnehmen, wir wollen ihnen erklären, wie funktioniert das eigentlich? Wie funktioniert es, wenn ich zum Beispiel Informationen von meiner Regierung haben möchte? Jeder Bürger, jede Bürgerin hat das Recht, mit dem Informationsfreiheitsgesetz alle möglichen Sachen von der Regierung sozusagen zu verlangen. Das ist ein Bürgerrecht. Gleichzeitig ist das eigentlich auch eine klassische journalistische Arbeit. Also wir fragen ja ständig die Bundesministerien an, wollen von denen irgendwelche Sachen, und dann sitzen da irgendwelche Leute auf der anderen Seite und sagen, ach, die schon wieder, jetzt müssen wir wieder irgendwelche Sachen rauskramen. Also das ist so ein Geben und Nehmen. Und wie können wir Menschen einbinden und denen auch zeigen, wie Journalismus eigentlich funktioniert? Und das war eigentlich die Grundidee, nicht nur Medienbildung zu betreiben, sondern zu bestimmten Recherchen auch die Menschen mit reinzunehmen, ihnen auch ein bisschen journalistisches Handwerkzeug an die Hand zu geben. Und es gibt jetzt ein ganz aktuelles Beispiel, das heißt das Faktenforum, was wir haben. Da machen wir jetzt nicht mehr Faktenchecks sozusagen aus der Redaktion heraus, sondern wir bilden Leute aus, die sagen, wir helfen mit. Wir suchen selber nach den Fakten, weil es gibt ja unglaublich viele schlaue Leute, die unglaublich viel Lebenserfahrung haben in bestimmten Berufen oder in bestimmten Lebensbereichen, die vielleicht dann den einen oder anderen Fakt, den Link, den richtigen kennen, den sie uns auch vermitteln können. Und dadurch entsteht sozusagen so eine kleine Faktenforums-Community, die angeleitet wird, die wird kuratiert, ne, da kann man nicht einfach irgendwas rausposaunen. Und das ist im Grunde so eine Art realisierte Idee dieser redaktionellen Gesellschaft. Also, kompliziertes Wort, aber ich glaube, man versteht, was ich meine.
Sie haben vorhin beim Stichwort Internet gesagt, Menschen müssen es auch nutzen und nutzen können. Gerade in dem Zusammenhang zitiere ich nochmal einen Satz aus der Korrektivstory. Wir haben uns nicht genug darum gekümmert, möglichst alle mitzunehmen. Wer ist denn dieses Wir?
Ich könnte sogar noch so einen Halbsatz daraus vorlesen.
Dann gerne.
Das ist wirklich eine super spannende Stelle. Ups, so. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich dieselbe Stelle ist, aber es passt eigentlich ganz gut. Wir werden beeinflusst und entzweit. Wir werden abgelenkt und zerstreut. Dabei droht unsere Gesellschaft gespalten und in Konflikten aufgerieben zu werden. Die sozialen Netzwerke manipulieren unsere Emotionen und Sehnsüchte und untergraben unsere Fähigkeit, klare Entscheidungen zu treffen. Die Macher von Desinformationskampagnen schüren den Meinungsstreit in unserer Gesellschaft und versuchen, ihn zu eskalieren. Der Angriff auf unsere freie Gesellschaft kommt längst nicht mehr nur aus China und Russland, sondern auch aus den USA und Deutschland. Ob die Akteure nun politisch ganz rechts oder ganz links zu verorten sind, ihr Vorgehen ist ähnlich. Sie wollen Streit entfachen, Misstrauen säen und so die Demokratie schwächen. Erste Erfolge sind da, die gesellschaftliche Polarisierung nimmt zu, Hass und Gewalt brechen öffentlich aus. Das Gute, wir haben alle Werkzeuge, die wir brauchen, um uns als Gemeinschaft zu einen und die Herausforderung unserer Zeit gemeinsam zu bestehen. So sehr die Technologie sämtlich, nämlich die Spaltung, befördert, sie kann auch Verständigung fördern. Die Grenzen unserer Gesellschaft verlaufen nicht mehr zwischen Parteien und Ideologien, sondern zwischen Sprachlosigkeit und Redegewalt, zwischen Ohnmacht und Macht, zwischen Unsichtbarkeit und Sichtbarkeit, zwischen Unwissen und Wissen, zwischen Ausschluss und Zugang. Die ethische Grundlage des Journalismus bedeutet, sich zu informieren, offen die Gegenrede anzuhören und dann zu veröffentlichen. Mit Blick auf die Gesellschaft könnte so ein neues starkes Miteinander entstehen. Also das ist im Grunde, das klingt natürlich jetzt fast wie so ein Pastorenpredigt, so eine journalistische Predigt. Aber ich glaube, das ist es im Kern. Wir müssen uns, glaube ich, darauf, also wir müssen danach suchen, welche Möglichkeiten wir haben, diese Gesellschaft oder uns als Gemeinschaft wieder zu verstehen, so verstehen zu lernen. Weil es gibt ja niemanden, der ernsthaft Interesse hat, sozusagen in seinem ganz privaten Leben alles dafür zu tun, möglichst alleine zu sein. Also es gibt ein paar Leute, gut. Aber die meisten Leute wollen ja doch irgendwie in Gemeinschaft sein, ja? Und sei es nur sehr spezielle Gemeinschaften oder sei es irgendwie ein Motorradclub oder sei es die große Gemeinschaft, sei es die Kirche. Es gibt ja ganz unterschiedliche Größen von Gemeinschaften. Die meisten Leute wollen in einer Gemeinschaft sein. Zur Gemeinschaft gehört Verständigung. Und ich habe eine Sache gelernt im Journalismus, also hier bei meiner Arbeit bei Korrektiv. Ich bin ja eigentlich sozusagen als Journalist sozusagen in diesen Beruf gegangen, weil ich dachte, ich möchte gerne schreiben, ich bin neugierig, ich möchte erzählen, ich möchte irgendwie vielleicht auch eine politische Debatte entfachen. Aber es gibt einen amerikanischen Journalismusprofessor, der hat das Wort geprägt: Journalismus ist Gespräch. Das ist mal ein ganz einfacher Satz, aber das ist auch etwas ganz Elementares, was wir eigentlich tun bei Zeitungen. Im Grunde versuchen wir nur einen Gesprächsanlass zu geben. Wir versuchen ein Gespräch zu führen. Wir versuchen ein Gespräch auch über längere Zeit sozusagen zu führen, indem wir bei bestimmten Themen immer wieder dranbleiben. Ja? Medienhäuser haben das längst auch verstanden, machen das auch viel häufiger als früher, dass sie Begegnungsorte schaffen, dass sie Lesungen veranstalten, öffentliche Podcasts machen, all diese ganzen Formate kommen eigentlich daher, dass wir sagen, wie können wir uns eigentlich als Gesellschaft verständigen untereinander? Und da müssen wir diese ganzen Werkzeuge, die tatsächlich auch missbraucht werden können, müssen wir dann nutzen. Deswegen, also nutzen wir auch die sozialen Medien, ja, so gerne wir auch darüber sprechen, dass die natürlich anders reguliert werden müssten und dass sie in Riesengefahr sind auch, müssen wir eben gucken, dass wir diese Orte nutzen, um uns wieder ins Gespräch zu bringen. Also im Grunde ist mein Traum, ich nutze sozusagen Instagram, indem ich da was poste, um die Menschen eigentlich zu erreichen, damit wir uns treffen. Also damit wir uns ganz analog treffen. So. Das ist eigentlich die Idee und das trägt uns bei Korrektiv eigentlich sehr stark. So stark, dass wir letztes Jahr ein Café eröffnet haben. Und das klingt jetzt auch erstmal merkwürdig, also Journalismus und Café. Aber wir haben eine Redaktion eröffnet als Café in Gelsenkirchen, wo es keine Lokalzeitung mehr gibt. Und da steht ganz einfach dran, unten an der Scheibe, Lokal und Journalismus. Also ein Lokal, da können Sie reingehen, da kann man Kaffee trinken, da kann man was bestellen. Man kommt erstmal zusammen. Da sitzen aber zwei Reporter, die ganze Zeit da sitzen und versuchen, Sachen zu berichten. Oder die unterwegs sind, kommen dann zurück. Die Veranstaltungen machen dort und wir versuchen im Grunde einen Raum zu schaffen, also Räume auch neu zu beleben, indem wir sagen, das ist der Raum für den journalistischen Diskurs. Es gibt andere Räume, da passieren andere Dinge, aber da können wir uns treffen und das Café läuft und wenn sich das jetzt trägt, wir haben das jetzt seit 8, 9 Monaten, dann würden wir gerne 10, 20, 30, 40 Cafés eröffnen. Ja, dann würde man das gerne an sehr, sehr vielen Orten machen, gerade da, wo Journalismus nicht mehr am Ort selber ist. Ja, es gibt ja noch Städte, die haben natürlich Tageszeitung, ein oder zwei, aber es gibt mittlerweile auch sehr viele Orte, die fühlen sich gar nicht mehr irgendwo repräsentiert. Ja, da gibt es dann die Bürgermeister, die sagen, ja, ich mache eine Pressekonferenz, da kommt aber keiner. Ja, also da findet die öffentliche Verständigung auch gar nicht mehr statt. Also insofern würde ich mal diesen positiven Impuls auch aufnehmen und das bedeutet natürlich, das ist harte Arbeit, das sind auch ja, Investitionen, kann man sagen, von denen man überhaupt nicht weiß, ob die sich jemals tragen und ob das wirklich Bestand hat. Aber ich finde es immer schön, an so einem Ort zu sein oder bei Korrektiv zu sein, wo wir immer wieder Sachen ausprobieren. Da scheitert man auch mal, aber wir machen das dann mal und gucken, was draus wird.
Und was Sie auch gemacht haben oder weiterhin machen, ist ja die Jugendredaktion von Korrektiv. Da hatten Sie vorhin schon angedeutet, würden Sie noch ein paar Einblicke geben. Und vielleicht machen wir es dann so, dass Sie uns diese Einblicke geben und wir anschließend auch die Runde für Ihre Fragen, Anmerkungen, Rückmeldungen gerne öffnen. Juliane Güttler wird dann gerne mit dem Mikrofon herumgehen. Aber lassen Sie uns vorher nochmal in die Jugendredaktion von Korrektiv schauen.
Sehr gerne. Ich möchte noch mal dazu sagen, dass wir hier in Erfurt in den letzten 3 Jahren eine Konferenz zum Lokaljournalismus organisiert haben, 3 Jahre lang. Und ich liebe diese Stadt. Ich bin jedes Mal bin ich hierher gekommen und denke mir, wow, also bin wirklich sehr, sehr begeistert und sehe im Grunde auch schon Korrektiv, das neue Korrektiv-Café in Erfurt. Aber
da hat
also, ich würde es gerne. Einfach aus rein persönlichen Gründen, nämlich einfach mehr Gründe hierher zu kommen.
Darüber sollten wir im Gespräch bleiben,
meine ja, ich. Ja, ja. Nee, nein, wir haben tatsächlich vor ein paar Jahren, das ist, geht auch auf die Idee sozusagen meines, hier unseres Verlegers zurück, David Schraben, der dieses Buch geschrieben hat, der aus Bottrop kommt, also ganz andere Ecke, wirklich kein besonders schöner Ort, aber eben, irgendwie ist da auch viel Herz in diesem Ort. Und was er gesagt hat, oder was er sich damals gedacht hat, er hat sich damals mal, er hat selber einen Tagtraum genannt. Also wenn Sie das hier lesen, dann werden Sie diesen Tagtraum etwas beschrieben werden. Und ich steige mal kurz in diesen Tagtraum ein, der tatsächlich Realität wurde. Der Raum hatte etwas Besonderes. Hier machten die Jugendlichen etwas selbst. Nicht andere, Erwachsene machten etwas für die Jugendlichen. In dem Raum entstand Gemeinschaft. Es gab nicht nur Harmonie, die Jugendlichen stritten sich auch. Dann vertrugen sie sich wieder. Es war ein bisschen wie früher, als es in den Stadtteilen noch Jugendzentren gab, in denen man seine Nachmittage verbringen konnte und mit denen man auch mal rauskam auf Bildungs- und Urlaubsfahrt. Dieser Ort der Gemeinschaft blieb mir im Kopf stecken. Mir fehlte ein Plan, um aus dem Tagtraum eine Realität zu machen. Dann lernte ich Hüder Verdi kennen. Hüder Verdi war kein klassischer Journalist, er war überhaupt kein Journalist. Hüder Verdi hat in Gelsenkirchen LKW geschrubbt. Hüder Verdi hatte etwas Besonderes in sich. Er wollte etwas schaffen, das merkte man, und er wirkte, als habe ihm jemand schwere Ketten angelegt, die ihn nach unten zogen, sobald er sich 1 Meter nach oben gekämpft hatte. Hüder hatte bei den Verfassungsschülern mitgemacht. Das war ein Projekt der Talentscouts von Suat Yilmaz. Mich hat dieses Projekt begeistert. Anstatt in den Schulen langweiligen Unterricht zu machen, hatte Suat den Kids in einer Bottroper Shisha-Bar erklärt, warum das Grundgesetz ihnen Chancen verschafft. In einer Zeit, als im Ruhrgebiet immer wieder Jugendliche zu Salafisten wurden und dann Attentate in Deutschland planten, wollten die Verfassungsschüler ein Statement setzen. Ich sprach Hüder Verdi über Facebook an und bot ihm an, bei uns ein Praktikum zu machen. Wir überlegten einen Namen. Er sollte in allen Sprachen funktionieren. Finn, das ist ein anderer Mitarbeiter, kam auf Salon als Wort für ein Wohnzimmer und zugleich für intellektuellen Austausch. Salon versteht man auch auf Türkisch. Die Ziffer 5 nimmt Bezug auf den Artikel 5, auf den Artikel im Grundgesetz, der die Meinungs- und Pressefreiheit sichert. Wir hatten einen Namen, Salon 5. Was genau wir machen wollten, wussten wir nicht. Mussten wir noch herausfinden. Wir wussten ziemlich genau, was wir nicht wollten. Ein Programm von Erwachsenen für Kinder würde es im Salon 5 nicht geben. Das sendet der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Und, auch schönes Bashing hier. Und ich fand und finde das nicht überzeugend. Bei uns wollten wir den jungen Menschen das Wort überlassen. Sie würden in den Konferenzen die Inhalte festlegen und sich dann an die Arbeit machen. Journalismus musste dabei natürlich trotzdem herauskommen. Deswegen würden die Kids Betreuer brauchen, die ihnen helfen können, alles Notwendige zu lernen, um Journalismus zu machen. Klassische Journalisten würden für solch eine Aufgabe kaum die richtigen sein. Journalisten wollen in der Regel selbst Inhalte produzieren oder zumindest vorgeben, wie andere das machen sollen. Kann ich nur unterschreiben. Den allermeisten Journalisten fällt es schwer, zurückzutreten. Also müsste es irgendwie anders gehen. Wir wollten nicht nur Gymnasiasten, nicht nur Hauptschüler, nicht nur Jugendliche mit und nicht nur solche ohne Migrationshintergrund. Wir wollten mit allen arbeiten, alle zusammenbringen, und zwar egal, wo sie herkamen und was ihre Eltern dachten oder machten. Und das taten wir dann auch. Der Weg zum Erfolg ist bei solch einem breiten Ansatz länger und steiniger. Er braucht viel Geschick und Geduld, im Alltag auszutarieren, was die Jugendlichen mitbringen, die verschiedenen Bildungsgrade etwa oder das unterschiedliche Maß an Verlässlichkeit und Durchhaltefähigkeit. Jedem jungen Menschen bedeutet der Salon 5 unterschiedlich viel und entsprechend fällt das Engagement aus. Die Redaktionen, angesiedelt entweder in Ladenlokalen oder in Jugendzentren, stehen den Jugendlichen immer offen. Einige kommen nach der Schule und machen dort Hausaufgaben. Für andere ist der Salon ein Rückzugsort, eine Art Wohnzimmer. Die journalistische Arbeit besteht zunächst einmal darin, Themen zu finden. Das ergibt sich oft aus dem, was unsere Jugendreporter gerade bewegt. Sie berichten aus ihrer Welt, etwa über Stress mit Schulprüfungen oder mit Eltern, über die Suche nach dem richtigen Beruf oder über toxische Freunde. Und dann bringt auch die Aktualität Fragen mit sich. Was sind eigentlich genau Bundestagswahlen? Wie laufen sie ab? Was ist rechts? Wie wählt man? Wer darf eigentlich wählen? Das ist nur ein Beispiel dessen, was da passiert. Und es gibt Jugendredaktionen mittlerweile in Bottrop, in Dortmund, in Hamburg, in Chemnitz, in Greifswald. Also das sind mittlerweile 5 Standorte, an denen genau das passiert.
Herzlichen Dank, Herr von Daniels, für diese Einblicke in die Korrektivstory.
Ja, danke Ihnen erstmal.
Sie hörten Hörenswertes, Ihr Podcast aus dem Bistum Erfurt.
Und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.